Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Hört die Worte unseres Herrn Jesus Christus, mit denen er uns auch heute Morgen am Karfreitag lehren und unseren Glauben stärken will. Und dazu, wer möchte, kann seine Bibel im Johannesevangelium aufschlagen, Kapitel 3, die Verse 14 bis 16. Johannes 3, 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Herr segne an uns sein Wort. Liebe Geschwister, ein Dozent von mir hat zu diesem Text einmal folgendes Beispiel gebraucht. Jeder von euch hat bestimmt schon mal etwas in den Nachrichten, in der Wettervorschau von einem Zyklon oder Hurricane oder einem Taifun gehört. Das sind im Prinzip, ist das immer das gleiche Wetterphänomen, nur je nachdem, wo man lebt auf der Erde, wird das unterschiedlich genannt. Es sind Wirbelstürme, die über dem Land, hier zum Beispiel in Deutschland, Orkan genannt werden. Es braucht dazu über dem Meer eine große Menge an heißer und kalter Luft und über dem Land natürlich auch. Aber gerade über dem Meer entstehen diese großen Hurricanes, die dann mit großer Wucht Richtung Amerika und an die amerikanischen Küsten prallen. Dazu braucht es 26 Grad warmes Wasser. Das entsteht besonders im Sommer und dann kommt die kalte Luft hinzu, dass sozusagen diese Stürme zumeist im Herbst und im Winter stattfinden. Ja, in Äquatornähe, warmes Wasser, das finden wir vor der Küste Westafrikas. Dort steigt dann dieses warme Wasser als Wasserdampf in die Luft hinauf. Und immer höher, immer höher. Und oben in der höheren Atmosphäre kühlt es ab, kondensiert und fällt wieder ab. Und dadurch, dass das hochgeht und kondensiert, entsteht ein Sog, ein Vakuum und immer neue Luft mit Wasser getränkt steigt nach oben. Wenn nun gleichzeitig ein Ostwind von Afrika her, vom Land her, nach Westen weht, dann wird diese aufsteigende Luft nach Westen geschoben und durch die Erdrotation fängt das Ganze dann an zu drehen. Und so entsteht ein Wirbelsturm von ja, manchmal unglaublich zerstörerischer Kraft. Und da können Windgeschwindigkeiten am Rand des Sturmes entstehen von über 300 Stundenkilometern. Vermischt mit viel Wasserdampf in den höheren Luftlagen fällt das wieder als Regen herab und dieser Strom, dieser Wind vermischt mit dem Wasserdampf, wird dann zu einem regelrechten Hurricane, einem Orkan, einem scheinbar alles zerstörenden Höllensturm. Aber dabei gibt es ein ganz besonderes Phänomen in diesem Sturm, denn im Zentrum des Wirbelsturmes, wenn man es aus dem Weltall betrachtet, im Zentrum befindet sich ein Auge, kreisrund. Und dort in diesem Auge herrscht Windstille, Ruhe und Frieden, mitten im Sturm. Und stellt euch jetzt vor, ihr müsstet in eurem Haus einen solchen Sturm aushalten. Ein Orkan fegt ja auch gelegentlich über Deutschland. Und dann zittert alles und bebt alles. Wahrscheinlich fallen viele oder alle Dachziegel vom Dach herab oder fliegen davon. Fenster zerbrechen vielleicht, Türen fliegen auf, Wände fallen ein. Und dann
Von einem zum anderen Moment plötzlich Stille. Es wird ganz ruhig, weil plötzlich das Auge des Sturms über euch ist. Und ich finde, der zerstörerische Hurricane mit seinem immer gleichbleibenden, ruhigen Auge, welches in der Mitte zu finden ist, während ringsum der Sturm tobt, ist ein ziemlich gutes Bild für die Weltgeschichte. Denn seit dem Sündenfall wurde es auf der Welt immer stürmischer und die Sünde herrschte immer zerstörerischer, desto mehr Zeit verstrich, wie bei der Entstehung eines Wirbelsturms. Und wie bei einem Hurrikan braucht es eine Weile, bis das Auge des Sturmes entsteht und zu erkennen ist, indem es dann ganz ruhig ist, in dem Frieden zu finden ist. Und so brauchte es auch einige Jahre, bis die Welt durch die Stürme hindurch das Auge des Sturmes entdeckte. Und was ich meine, ist, denke ich, klar, das ist Jesus Christus, durch dessen Opfer am Kreuz Frieden herrscht in unserer stürmischen Welt. Wie wir aus Vers 16 entnehmen können, ist Jesus der Sohn Gottes, das Geschenk Gottes an uns. Durch ihn haben wir Christen Frieden mit Gott. Wir leben in einer Welt, in der die Sünde zerstörerisch wütet wie ein Hurrikan. Und die Sünde zerstört unser Leben und unsere Beziehungen zu den Mitmenschen und unsere Beziehung zu Gott, wie der Sturm das Haus zerstört, von dem ich gerade erzählte. Aber mitten in den Stürmen unseres Lebens und der scheinbar alles beherrschenden Sünde können wir trotzdem Frieden finden, wenn wir das Geschenk annehmen und an Christus glauben. Christus, der das Zentrum des Alten Testaments und des Neuen Testamentes ist. Und damit die zentrale Person der ganzen Menschheit, ja des ganzen Universums. Zu Weihnachten haben wir gefeiert vor einigen Monaten, wie Gott uns seinen Sohn wie ein Geschenk auf die Welt sandte. Heute am Karfreitag oder wie die Amerikaner oder Engländer es nennen, am Good Friday, den guten Freitag. Wir werden noch hören, warum. In diesem Karfreitag wollen wir im Besonderen daran gedenken, warum uns Gott seinen Sohn geschenkt hat. Und unser heutiger Predigttext, er zeigt uns nicht nur den Grund für dieses Geschenk an, er zeigt uns auch den Wert und den Zweck des Geschenkes. Und diese drei Punkte wollen wir nun noch etwas näher betrachten. Erstens, Gottes Geschenk und sein Grund. Die Verse unseres Predigttextes sind enthalten in einem Gespräch zwischen Jesus und dem Pharisäer Nikodemus, was mitten in der Nacht stattfand. Und der jüngere Jesus belehrt hier den älteren Pharisäer Nikodemus über die Notwendigkeit einer geistlichen Wiedergeburt. Und diese Wiedergeburt, sie ist notwendig, damit man als Jude oder als Mensch überhaupt aus dieser sündhaften und rastlosen Welt in das Reich Gottes, in das Friedensreich hineingelangen kann. Und diese Wiedergeburt, sie wird gewirkt durch den Heiligen Geist, der wo und wann und wen er will zum Glauben führt. Vers 8. Der Heilige Geist bringt uns in Gottes Reich, wo wahrer Shalom ist. Shalom, ein Wort, was nicht nur einfach Friede sei mit dir bedeutet, sondern es bedeutet noch viel mehr. Wahrer Friede, wahre Ruhe, wahre Beziehung wieder zu den Mitmenschen und zu Gott. Und diese ist geheilt. Schon jetzt durch Christus. Ja, hier haben wir also schon das Ziel angedeutet, wohin es für uns Menschen nach dem Willen Gottes gehen soll. Und nun macht Jesus in Vers 16 dem Nikodemus deutlich, warum Gott in die Weltgeschichte eingegriffen hat. warum geistliche Wiedergeburt überhaupt möglich ist. Hier bringt Jesus nun die frohe Botschaft, das Evangelium, ganz komprimiert in einem Vers auf den Punkt. Daher nannte Luther Vers 16 auch das Miniaturevangelium. Denn dabei wird deutlich, dass dieses Miniaturevangelium im Kern einen liebenden und gebenden Gott hat. Der Grund für Gottes Eingreifen ist also seine Liebe zu seinem Volk. Na gut, jetzt könnten wir sagen, hey Gottfried, also dafür brauche ich jetzt nicht Theologe sein, damit ich das im Text erkenne. Aber ich schlage vor, dass wir uns noch etwas weiter Gedanken machen über die Liebe Gottes. Denn diese Liebe, sie besteht nicht erst seit der Geburt Jesu oder kurz davor. Nein, diese Liebe ist die gleiche, die Mose im Alten Testament half, sein Volk, Gottes Volk, vor dem Zorn Gottes über den Trotz des Volkes zu retten, wie im Vers 14 zu sehen ist. Und sie ist die gleiche Liebe, mit der er auch die Menschheit vor seinem eigenen Zorn über ihre Sünde retten will, wie wir in Vers 16 sehen können. Wenn man genau hinsieht, können wir hier zwei Parallelen in den drei Versen entdecken. Einmal zwischen Vers 14 und 16a und dann zwischen Vers 15 und 16b. Dazu aber später mehr. Lasst uns noch weiter darüber nachdenken, was das für eine Liebe ist, die Gott dazu veranlasst, sein Volk zu alttestamentlicher und zu neutestamentlicher Zeit vor dem Tod und dem Verlorengehen, also das heißt vor dem ewigen Tod, zu retten. Jesus spricht hier im Griechischen von der Agape-Liebe, von der ihr gewiss alle schon gehört habt. Und diese Liebe, sie ist anders als die geschlechtliche Hingezogenheit der Eros-Liebe oder die freundschaftliche Liebe der Philia-Liebe. Wenn wir den Begriff Liebe verwenden, wir Menschen, dann haben wir wahrscheinlich oft eher die letzteren beiden Liebesbegriffe im Kopf, Erotik oder Freundschaft. Warum? Weil sich unsere Liebe oft auf eine Person fixiert, die ganz gewisse Qualitäten und Eigenschaften besitzt, die diese Liebe in uns hervorruft. Eine Person, die gut aussieht oder sehr freundlich zu uns ist, nun, die lieben und mögen wir einfach viel leichter und fühlen uns zu ihr lieber hingezogen als zu hässlichen oder unfreundlichen Menschen. Aber ist das die Liebe, von der Jesus hier spricht? Manchmal haben wir auch durch gewisse Liebesromane oder Filme ein Ideal einer Liebe vor Augen, was aber niemand im realen Leben erfüllen kann. Aber auch hier ist die Frage, ist das eine Liebe, von der Jesus hier spricht? Ist das wahre Liebe? Oder denken wir an den Ehemann, der fleißig arbeiten geht und spart, damit seine Kinder einmal studieren können, damit er sie auf gute Schulen und Universitäten schicken kann, seine Familie ernähren kann. Ja, damit die Kinder auch einmal einen angesehenen und ehrenwerten Beruf ausführen können. Das würde ihn stolz machen. Dafür opfert er sich auf, tagtäglich auf der Arbeit. Aber ist das wahre Liebe? Oder denken wir an die Hausfrau und Mutter, die von früh bis spät treu die alltäglichen Dinge des Lebens für den Haushalt und die Familie erledigt, die sich auch in der Gemeinde sehr engagiert und überall hilft, wo es geht. Sie sehnt sich nicht nach beruflichem Erfolg und großen Ehrungen. Nein, ihr reicht es vollkommen, wenn ihr Ehemann und die Kinder ihr dafür dankbar sind. Aber ist das wahre Liebe? Wie bereits erwähnt, wird unsere menschliche Liebe leider allzu oft hervorgerufen durch Dinge und Eigenschaften in anderen Personen. Das ist bei der Agape-Liebe Gottes, von der Jesus hier spricht, anders. Gottes Liebe existiert nämlich in sich selbst. Deshalb schreibt der Apostel Johannes auch in seinem ersten Brief, im Kapitel 4, Vers 16, Gott ist Liebe. Das entspricht seinem Wesen. Ja, und Gottes Liebe ist frei und wird eben nicht durch irgendetwas in uns hervorgerufen, in seiner Schöpfung oder in uns Menschen. Sie wird allein durch die Natur Gottes hervorgerufen und das vollkommen aus seinem freien Willen heraus. Das sind die beiden Aspekte, die Gottes Liebe zu uns bewirken. Sein Wesen, seine Natur und sein freier Wille. Und in dieser Art hat Gott die Welt geliebt. Die Welt steht dabei für die Korruption und für das böse Handeln, alles, was an uns falsch ist. Das können wir durch Vers 19 erkennen, den wir im Verständnis als Schlüssel für Vers 16 in diesem Punkt benutzen können. Denn dort heißt es in Vers 19, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wir dürfen nicht glauben, dass Gott in uns den guten Kern liebt oder dergleichen. Selbst nach der Flut, die Gott als Gericht über die Menschheit hat kommen lassen, waren die übrigen Menschen, die in der Arche überlebt hatten, im Kern nicht besser als die, die durch die Flut hinweggerafft wurden. Deswegen redet Gott in Genesis 8, Vers 21, also nach der Flut, auch so. Und der Herr sprach zu seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Gottes Liebe wurde durch nichts, was wir tun, denken, sagen oder in uns haben, hervorgerufen. Wir tragen kein Fünkchen des göttlichen Lichtes in uns, was aus Gottes Sicht irgendwie liebenswert wäre, damit er uns rettet. Nein, wir sind vollkommen von Natur aus verdorben, verderbt. Gott liebt uns, weil er vom Wesen her Liebe ist und weil er vollkommen frei ist, uns zu lieben. Und deshalb kann Gott uns lieben, obwohl wir sogar zu seinen Feinden zählten, wie Paulus es in Römer 5, Vers 10 schrieb. Dort heißt es, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Diese Liebe Gottes ist radikal anders, als was wir Menschen in der Regel unter Liebe verstehen. Sie ist bedingungslos und frei und eben nicht durch uns erzeugt oder verursacht. Sie ist begründet in dem Ratschluss seines Willens. Ja, wir können Gott unglaublich dankbar sein, dass dies so ist und dass seine Liebe und seine Barmherzigkeit eben nicht an uns gekoppelt ist. Und diese Art der Liebe, diese Agape-Liebe, sie sollte uns auch zum Vorbild sein für unsere Liebe zu unserem Nächsten, zu unserem Ehepartner, zu unseren Kindern, zu unseren Kindern. Ohne dass wir eben fragen, was wir im Gegenzug für diese Liebe bekommen. Dass Gott die Welt liebt, heißt aber nicht, dass Jesus hier an dieser Stelle eine allgemeine Liebe meint. Es ist zwar wahr, dass Gott seine Schöpfung im Allgemeinen liebt, alle liebt, aber ich denke, das meint Jesus hier nicht. Er liebt zwar alle Gott, aber er liebt einige besonders. Schließlich sandte Gott aus Liebe seinen Sohn, damit die, die glauben, gerettet werden. Und nicht, dass alle Menschen, egal ob sie glauben oder nicht, gerettet würden. Also noch einmal, Gottes Liebe liegt begründet in seinem freien Willen und in dem Wesen Gottes. Nur von Gott können wir sagen, er ist Liebe. Von uns kann das niemand sagen. So sehr ich mich auch gegenüber meiner Frau, meiner Familie, gegenüber meinen Freunden und Glaubensgeschwistern bemühe, letztlich muss ich doch zugeben, Gottfried ist nicht Liebe. Was meint ihr? Gibt es in unserer Gemeinde jemanden, von dem wir sagen könnten, der ist wirklich, der ist sehr freundlich, der ist sehr lieb oder sie? Er ist Liebe, sie ist Liebe. Nein, ich denke nicht. Oder bedenken wir die Situation noch einmal kurz von einem anderen Standpunkt aus. Was wäre, wenn Gottes Liebe zu uns tatsächlich in uns begründet läge? Wenn wir seine Liebe, seine Gnade und Barmherzigkeit, seinen Segen durch unser Wesen und das, was wir tun, hervorrufen müssten. Ich meine, das versuchen doch Millionen von spirituellen oder gläubigen Menschen, egal welcher Religion sie angehören und nachfolgen, jeden Tag auf der Erde, oder? Aber können sie Erfolg haben? Die Heilige Schrift sagt uns, dass dies nicht zu 100% möglich ist. Selbst Paulus wiederholte diese Wahrheit aus dem Alten Testament im Römer 3, Vers 10 und fortfolgende. Dort heißt es, es ist keiner gerecht, auch nicht einer, es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und so weiter und so fort. Es wäre schrecklich für uns, wenn Gottes Liebe in uns begründet läge. Schrecklich. Ja, wir sind von Natur aus Sünder und verdienen eigentlich gar keine Gnade. In uns ist kein Wert oder eine Würde, die unantastbar ist, wie es in unserem deutschen Grundgesetz heißt. Diese Würde, sie kommt allein von Gott. Nicht, sie ist nicht einfach in uns da. Das wussten die christlichen, sage mal, Gründungsväter unseres Landes noch. Wir häufen vielmehr jeden Tag noch mehr Sünde an. Aber dennoch liebt uns Gott und schenkte uns seinen Sohn. Aber warum gerade seinen Sohn? Und damit möchte ich zum zweiten Punkt der Predigt kommen. Gottes Geschenk an uns, zweitens sein Wert. Wie wir bereits festgestellt haben, ist Jesus selbst das Geschenk Gottes an uns. Und ich habe auch schon von der Parallelität zwischen Vers 14 und 16a gesprochen. Denn so wie die bronzene Schlangenfigur bei Mose, genauso ist Jesus Christus das Geschenk Gottes an sein Volk. Bereits in der Geschichte von Mose und dem Volk, die Jesus hier erwähnt, deutet Gott im Alten Testament an, wie er später durch seinen Sohn Menschen aus allen Völkern retten würde. Denn so wie die Schlange am Ende eines Stabes erhöht dargestellt werden sollte über dem Lager des Volkes, damit jeder sie sehen konnte und indem er zu ihr hinblick gerettet wurde, so sollte auch Jesus, der Sohn Gottes, auf einem Pfahl, dem Kreuz, wie es später heißt, erhöht werden. Die Verben er erhöhte aus Vers 14 und er gab aus Vers 16 stehen im Griechischen in der gleichen Zeitform. Und das ist kein Zufall. Durch diesen Parallelismus zeigt uns Christus, dass Gott seinen Sohn als Geschenk gab, damit dieser erhöht würde am Kreuz. Das heißt also, Gott gab seinen Sohn. Er gab ihn, um ihn kreuzigen zu lassen. Er gab ihn, damit er letztlich grausam gefoltert und getötet werden sollte. Er gab den, mit dem er eines Wesens ist, in Vollkommenheit und herrlicher Gemeinschaft. Daher sagte Jesus auch zu Pilatus, wie wir es im Lesungstext aus Johannes 19 gehört haben, du könntest nichts, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. Und überlegt mal kurz, mal ganz menschlich gesprochen, was ist jedem von uns am liebsten auf der Welt? Das Allerliebste, das man vielleicht auch hergeben kann. Für manche grobherzige Menschen mag das vielleicht Geld sein oder irgendein Hab und Gut. Aber ich denke, für die meisten Menschen ist das wahrscheinlich eine Person. Denkt also an eine Person, die euch am liebsten ist. Und ich denke, das müsste in der Regel der Ehepartner sein. Oder die Kinder oder die Eltern. Und so weiter und so fort. Aber würden wir unseren Ehepartner, unser Kind abgeben und ihn opfern, damit die Schuld von jemand anderem bezahlt werden würde? Jemand, der euch auch noch hasst, der euer Feind ist, der euch nicht mag? Unvorstellbar, oder? Aber genau das tat Gott. Es klingt unglaublich, aber es ist dennoch wahr und das ist das Unglaubliche am Evangelium. Das Wundersame. Auch wenn es jetzt irgendwie kitschig und abgedroschen dramatisch klingt. Gott gab uns kein Geschenk, was nicht so wertvoll ist, und wo vielleicht nur die gute Absicht zählt, wie es so oft bei menschlichen Geschenken der Fall ist. Nein. Neulich musste ich kurzfristig feststellen, dass Stefan uns Männer für das nächste Männertreffen schon am nächsten Tag zu sich nach Hause einlud, um am gleichen Abend auch mit uns seinen Geburtstag zu feiern. Und in der Schnelle entschloss ich mich, noch ein kleines 5 Liter Fass Bier zu kaufen. Mir fiel nichts anderes ein. Ich dachte mir, Hauptsache etwas schenken, worüber er sich hoffentlich freut. Auf Stefans Feier schenkte er dann selbst gebrautes Bier aus. Und so habe ich, wie man so schön sagt, Eulen nach Athen getragen. Also, ich brachte ein Geschenk, welches der Beschenkte schon in viel besserer Weise selber da hat. Aber dennoch sagen wir in solchen Fällen, ach Gottfried, der Gedanke zählt. Bei Geschenken denken wir dann oft so, Hauptsache man hat dran gedacht, irgendetwas zu schenken. Aber Geschwister, nicht so bei Gott. Gottes Geschenk ist jedoch genauso wertvoll wie die Absicht, die dahinter steht. Nämlich seine Liebe. Kannst du diese Liebe verstehen? Ich nicht. Sie ist mir zu wundersam. Sie ist eben unbegreiflich groß. Seine Liebe ist radikal und total. Und so ist auch das Geschenk Gottes. Sein Geschenk ist vollkommen und absolut heilig und gut wie er selbst. Und so symbolisiert das Kreuz die Kostbarkeit der Liebe Gottes. Augustin sagte einmal passend dazu, das Kreuz ist die Kanzel Gottes, von welcher er seine Liebe predigt. Jesus ließ sich also senden, er legte seine Herrlichkeit ab und die innige Gemeinschaft mit dem Vater verließ er und wurde als Mensch geboren. Er lebte ein perfektes Leben, wirkte viele, viele Wunder und machte grandiose Dinge. Er legte Gottes Wort im Alten Testament oder des Alten Testamentes für uns richtig aus, dass wir es richtig verstehen. Und er selbst war das beste Vorbild für uns schlechthin. Aber all das, es wäre sinnlos, wenn Gott nicht seinen Sohn gegeben hätte, um ihn für uns kreuzigen zu lassen. Deswegen ist das Osterfest meiner Meinung nach auch das höchste der christlichen Feste. Und damit komme ich zum letzten und dritten Punkt. Gott, Gottes Geschenk und drittens sein Zweck. Jetzt komme ich zu dem anderen Parallelismus, den ich bereits erwähnt habe. Ich meine den von Vers 15 und Vers 16b. Dort erfahren wir nämlich den Zweck von Gottes Geschenk. Der ist so wichtig, dass unser Herr Jesus Christus ihn gleich zweimal mit den gleichen Worten wiederholt. Er sagte, damit jeder, der an ihn, also den Sohn Gottes, Jesus selber, glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der wesentliche Zweck ist also, dass wir glauben, und der zweitrangige Zweck, dass wir ewiges Leben haben. Das heißt, jeder, der an Jesus als den Sohn Gottes und als seinen Erretter und Erlöser glaubt, der wird eingehen in das Reich Gottes. Und er wird ewig leben, auch wenn er hier auf Erden noch sterben muss. Und wenn wir das tun, müssen wir den zweiten Tod nicht mehr fürchten, brauchen keine Angst zu haben vor irgendwelchen Höllenstrafen. Ja, Gott gab uns also seinen Sohn, damit wir glauben. Er gab uns seinen Sohn, damit wir glauben. Andersherum gesagt, hätte Gott nun etwas oder jemand anderen gegeben und gesandt, weniger wertvoll, weniger radikal und heilig, dann wäre es nicht genug gewesen, um uns zu retten. Denn warum hätten wir dann an ihn glauben sollen? Am Kreuz sehen wir, wie sehr Gott uns liebt. Ja, ein solches Zeugnis ist eben anders. Und deswegen kann ich verstehen, dass so viele Märtyrer einen schrecklichen Tod erlitten haben und sich davor nicht scheuten, für ihr Zeugnis zu Christus zu sterben, weil diese Botschaft etwas Besonderes ist. Und wir haben davon auch ausführlich in der Lesung über Johannes 19 gehört, was das hieß für Jesus, gekreuzigt zu werden, verspottet und gegeißelt. Ich sagte vorhin auch, dass Gottes Geschenk so vollkommen ist wie er selbst. Und das muss in unserem Fall auch so sein. Weil unsere Sündenschuld so unendlich und abgrundtief ist. Warum? Warum ist unsere Schuld, ja, wenn wir nur eine Sünde gegen Gott begehen, so schlimm, dass er uns ewig bestrafen müsste? Warum können fragen viele Menschen. Nun, weil wir gegen einen unendlich vollkommenen Gott, gegen die Liebe in Person sündigen und dafür folgerichtig auch eine unendlich und auch schlimme Strafe verdient haben. Eine ewige Strafe. Aber Gott hat seine Liebe regelrecht vertraglich mit dem Tod durch das Blut seines Sohnes besiegelt, weil nur das Leben seines Sohnes als vollkommenes und endloses, ewig währendes, heiliges Opfer von Gott angenommen werden kann, weil wir nur einem solchen Liebesbeweis vorbehaltlos glauben würden. Und so sollen wir vorbehaltlos durch den Sturm in unserem Leben, wie schlimm er auch ist, durch die Sünde, in der wir scheinbar hoffnungslos verstrickt sind, in das Auge des Sturmes treten zu Jesus, bei dem wir Ruhe finden und Frieden mit Gott. Denn wie wir mit dem Geschenk Gottes umgehen, das wird unsere Zukunft, ja sogar unsere Ewigkeit bestimmen. Gehört uns dieses Geschenk oder werden wir es auch dieses Jahr wieder neu verpassen? Das müssen sich viele Menschen fragen. Gehören wir zu den Menschen, die in Vers 16 genannt werden, dass wir dem Evangelium glauben und dass wir anerkennen, dass wir zu diesen Sündern gehören, die absolut verloren wären? Erkennen und bekennen wir Gott gegenüber unsere Schuld und Sünde? Geben wir unseren geistlichen Bankrott zu, ohne Wenn und Aber? Oder halten wir noch etwas zurück? Wenn wir bei Christus Ruhe im Sturm finden wollen, dann müssen wir auch anerkennen, dass alle anderen Fluchtwege verschlossen sind. Ja, dass wir wie nackt vor Gott stehen. Und wenn wir das tun, dann sagt Gott uns im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 zu: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und nun könnte sich der eine oder die andere noch fragen: Ja, wie können wir, wie schaffen wir es, in dem Auge des Sturms zu bleiben? Wie bleiben wir im Frieden mit Gott? Die Antwort ist wieder einmal viel einfacher als gedacht. Wir müssen durch den Glauben im Auge des Sturms bleiben. Ja, Geschwister, mögen diese Gedanken und Gottes Zuspruch in unserem heutigen Predigttext unser Osterfest bestimmen, wohin jeder von uns auch heute noch gehen mag und was jeder von uns in den nächsten Tagen auch noch so erleben mag. Lasst uns dabei nicht vergessen, dass wir jeden Tag aufs Neue bei unserem Herrn und Heiland Jesus Christus Ruhe finden können in den Stürmen unseres Lebens, weil wir durch ihn und sein vollkommenes Opfer am Kreuz ein für alle Mal Frieden haben mit Gott. Und der Friede Gottes, der alle unsere Vernunft übersteigt, der bewahre unsere herzlichen Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.